Läuft. Zusammenrückt. Ja, meine Liebe, also wir beschäftigen uns jetzt seit einiger Zeit mit der biblischen Schöpfungsgeschichte, also mit der Genesis, mit dem ersten Kapitel der Genesis, mit den sieben Schöpfungstagen sozusagen. Wir haben heute den 12. Vortrag dazu und ich habe aufgegriffen dabei bei diesen Vorträgen die Anregung Rudolf Steiner. Sie hat ja einen wunderbaren Zyklus gehalten über die biblische Schöpfungsgeschichte. Im Jahre 1910 hat er den gehalten, hat begonnen am Tag nach der Uraufführung des ersten Mysteriendramas von Steiner. Und das ist insofern kein Zufall, weil klarerweise bei den Mysteriendramen die Sprache und das lebendige künstlerische Umgehen mit der Sprache eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und genau von diesem künstlerisch-sprachlichen Aspekt geht er auch bei den Betrachtungen zur Genesis aus und sagt eben, das Besondere der althebräischen Sprache, einer wirklichen eingeweihten Sprache noch, ist, dass die Laute hier wirklich so genommen sind, dass sie im Erleben Bilder hervorrufen können, wenn man sie tief genug erlebt, Bilder hervorrufen können, die in etwa einen Eindruck von dem geben, was der hellsichtige Mensch erlebt, wenn er auf diese Schöpfungstage wirklich zurückblickt. Also wenn er sich hellsichtig versetzt in die Zeit, liest in der Akasha-Chronik, wie es Steiner immer genannt hat, wenn er da liest, also was passiert ist, als diese Schöpfung in Gang gekommen ist. Und zwar diese Schöpfungsgeschichte bezieht sich ja insbesondere auf einen besonderen Abschnitt unserer Erdentwicklung. Wir haben ja schon öfter davon gesprochen, dass unsere Erdentwicklung andere Entwicklungen vorangegangen sind, dass also die Erde eigentlich nicht der Beginn der Entwicklung überhaupt ist, sondern dass es sozusagen, könnte man sagen, frühere Inkarnationen der Erde gegeben hat. Und dass unser Erdendasein eigentlich schon die vierte planetarische Verkörperung ist, wenn man so will. Und das, was früher eben vorbereitet wurde in den früheren Inkarnationen der Erde, das wirkt natürlich nach, kommt wieder heraus, ist nicht verloren gegangen, sondern kommt in verwandelter Form heraus wieder. Und das sind jetzt Ereignisse, die geschildert werden in der Genesis. Und zwar wird insbesondere beginnt das Ganze, also wenn wir uns die erste Zeile hernehmen, das Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz, in Deutsch, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, wo es also zu einer gewissen Trennung kommt zwischen Himmel und Erde. Und da sagt Rudolf Steiner, das ist in etwa die Zeit, wo sich während unserer Erdentwicklung Sonne und Erde voneinander getrennt haben. Also in etwa dieser Zeit, das ist in der sogenannten hyperboreischen Zeit, ist das passiert. Und die Erde enthält aber zum Beispiel noch alles das, was Mondenkräfte sind, in sich. Also der Mond ist noch nicht als eigener Himmelskörper vorhanden. Das wird im Übrigen ja dann auch in der Genesis erst später geschildert. Nicht weil es am dritten Schöpfungstag wird geschildert, wie die zwei großen Lichter am Himmel geschaffen werden, einer, der den Tag regiert und einer, der die Nacht regiert. Also, was auch so viel heißt, dass wir uns diesen Moment, als sich Erde und Sonne voneinander trennen, auch noch nicht gleich so vorstellen dürfen, dass das so eine Konstellation wie heute ist, also da irgendwo der glühende Feuerball und da die Erde, sondern bis sich also auch die Sonne dann zu einem Himmelskörper formt, wie wir ihn jetzt kennen, das dauert noch. Also wir sind jetzt erst ganz am Anfang. Und wir haben auch davon gesprochen, dass in diesem allerersten Wort in der Genesis, das eben gewöhnlich übersetzt wird, im Anfang schufen die Elohim, dieses Bereshit, dass in diesem einen Wort eigentlich schon so keimhaft ein Bild drinnen liegt für das ganze Schöpfungsgeschehen. Dieses Buh, 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 das ist so wie eine als Blase, wie ein Ball, ein Himmelskörper, wobei das alles aber man sich noch nicht so sinnlich äußerlich vorstellen darf. Das kommt auch noch dazu. Es ist eigentlich so, wie es die Elohim in ihrem Inneren erleben und sich innerlich ein Bild davon machen, was sie jetzt als Schöpfung hervorbringen. Also so wie wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bauen ein Haus und da brauche ich dieses und jenes und da wird der Balkon sein und so, wie man sich innerlich ein Bild entwirft sozusagen, so entwerfen die Elohim in ihrer Seele ein Bild der Schöpfung, die herauskommen soll, und das wird geschildert, dieses innere Bild, das die Elohim erleben, das wird eigentlich geschildert in der Genesis. Also nicht, wie es äußerlich unmittelbar sinnlich gesehen wird, sondern wie es die Elohim von innen her erleben. Und da erleben sie eben, dass mit diesem Bereshit ein, wie soll man sagen, abgeschlossener Bezirk einmal geschaffen wird, ein umhüllter Bezirk, ein geschützter Raum, könnte man sagen. Und in dem regt sich etwas, in dem regt sich etwas, seelische Regsamkeit ist da drinnen. Und dann ist das Sch drinnen, für die Hebräer ist das Sch besonders das Feuerelement.
Das Feuer?
Das Feuerelement, Sch, so das Zischen des Feuers ist irgendwo drin. Steiner sagt ja mal, mit dem Sch und mit dem S dann besonders, da schießt der Geist in die Materie, in die Verstofflichung. Bei den Hebräern ist es jetzt so, dass sie die allererste Stufe dieses Prozesses damit meinen, nämlich wenn der Geist in die Materie schießt, dann wird er zunächst als erstes Wärme. Nicht nur wenn das Geistige sich sozusagen materialisiert, könnte man sagen, ist die erste Stufe, dass es Wärme wird. Die liegt heute noch aller Materie zugrunde. Also wenn wir halt mit der Atomtechnologie, Atombombe, Atomkraftwerke gewaltige Energiemengen, das heißt gewaltige Hitze, gewaltiges Feuer aus der Materie herausholen, dann legen wir etwas bloß von der Urnatur der Materie eigentlich. Und die ist nur so wie in einer harten Hülle irgendwo eingesperrt. Aber da drinnen ist eigentlich immer noch dieses Urfeuer drinnen. Und das meinen die Hebräer vor allem mit dem Sch drinnen. Und dieses Sch ist einer der drei Mütter, wie die Hebräer oder zumindest die Kabbalisten sagen. Also das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und sind nicht zufälligerweise 22 Buchstaben, sondern die hängen ganz eng zusammen mit den ganzen kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Da gibt es einmal diese drei Mütter. Das Sch, dann gibt es das Aleph. Das Aleph, das nicht unser A ist, obwohl es also ein bisschen eine Verwandtschaft hat, aber es ist eben kein Vokal, sondern es ist so, naja, wir haben gesagt, so ein neuer Stimmansatz. Also wenn man nicht in einem Fluss spricht, sondern wieder neu ansetzt zu sprechen, dann ist so eine Art Einschaltlaut der Stimme ist das drinnen. Ich habe so ein Beispiel gebracht. Nehmen wir das Wort vereisen. Also die Scheiben im Winter vereisen, aber im Sommer tun wir gern verreisen. Da machen wir zwischen den Silben eine Unterbrechung und setzen nachher verreisen, weil bei vereisen ist es eigentlich in einem durchgesprochen. Also das heißt, dort wo dieser neue Stimmansatz ist, bei verreisen, weil zwei gleiche Konsonanten oder so zusammentreffen, bricht es also dort, da würden unter Umständen die Hebräer das Aleph hinsetzen. Da ist ein neuer Ansatz drinnen. Darum ist es oft auch eigentlich stumm, bis auf das, dass man einen neuen Stimmansatz macht. Also das ist ein bisschen kompliziert im Hebräischen. Manchmal hat es nämlich dann auch wieder Vokalzeichen dazu und dann wird es als Vokal gesprochen. Aber unterschiedlich, also A, als O, als E, als E sogar kann es gesprochen werden. Im Wort Elohim, eigentlich heißt es Elohim mit Ä. Nicht, weil im Deutschen ist es meistens umschrieben mit die Elohim, also die Schöpfergeister, die in der Genesis genannt sind, von denen Rudolf Steiner sagt, es sind eigentlich sieben Elohim. Also eigentlich heißt es eben die Götter oder die Elohim, Mehrzahl, schufen den Himmel und die Erde. Es ist nicht also die Einzahl, sondern es ist eine Siebenzahl in Wahrheit. Und diese Elohim heißen in Wahrheit Elohim, also mit E, A-E. Und wir sind halt aufgekommen, dass das eigentlich sehr zutreffend ist, weil das gibt halt eine andere Seelenstimmung, als wenn ich nur das E habe. Wenn ich Elohim sage im E, das E, 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 das ist so der Laut des an sich Haltens, des Selbstbezüglichen, des, ja, wenn man es übersteigert, sogar Egoismus, wenn man will. Also auch des Selbstbewusstseins im positiven Sinn, aber es hat jedenfalls was sehr Selbstbezügliches, etwas, wo ich mich sehr auf mich selber konzentriere und die Welt herum eigentlich vergesse.
Darf ich dich
ja, bitte, gerne.
Dieses
Sch. Ja.
Das verwenden wir ja auch.
Ja.
Wenn in der Sprache, wenn es ein Blödsinn ist da.
Ja.
Und sie sagen, Sch jetzt.
Ja, ja.
Das sagen wir ja auch. Ist das dasselbe?
Es ist im Prinzip dasselbe, ja, es ist im Prinzip dasselbe. Also die Bilder, die hinter den Konsonanten, also namentlich hinter den Konsonanten stehen, sind eigentlich in allen Sprachen dieselben. Nur ist es so, bei den Worten etwa der deutschen Sprache hat sich oft der Begriff, also der Sinn, den wir mit dem Wort verbinden, von dem Bild, aus dem es ursprünglich entstanden ist, oft weit entfernt. Das heißt, es stimmt dann oft das Bild, das aus den Lauten kommt, gar nicht mehr überein mit dem Begriff, den wir damit verbinden, also mit dem Sinn, den wir mit dem Wort verbinden. Das Bild passt vielleicht auf ganz was anderes. Das ist im Laufe der Entwicklung oft auseinandergetreten. Und darum spüren wir es nicht, oder darum ist teilweise die deutsche Sprache auch nicht so gut geeignet, um diese Dinge in bildhafter Form zu beschreiben, weil zumindest wir mit den Bildern, die aus den Lauten kommen, nur mehr sehr bedingt arbeiten können. Es ist zumindest in der deutschen Sprache nicht mehr durchgängig so. Es gibt schon einzelne Worte, das Wort Wort zum Beispiel haben wir besprochen auch, das ist ein wunderschönes Bild, das passt also ganz wunderbar. Aber es ist eben nicht, bei vielen anderen Wörtern ist es eben nicht der Fall, da klafft das auseinander. Also da kann man sich nicht mehr darauf verlassen, wenn ich jetzt aus den Lauten versuche, das Bild aufzubauen, dass das irgendwas Sinnvolles ergibt. Das ist also oft ins Chaos irgendwo geraten. Und das Großartige der Hebräischen, der althebräischen Sprache ist eben, dass das dort aber absolut zusammenpasst. Da passen die Bilder, die aus den Lauten kommen, genau zu dem Begriff, genau zu dem Sinn, der mit dem Wort gemeint ist. Das heißt, ich habe gleichzeitig das Bild und ich habe auch seine gedankliche Erklärung dazu. Und beides passt unheimlich zusammen. Man könnte, wenn man es aus der Sicht der höheren Erkenntnisstufen betrachtet, sagen, dass der Imagination, also bildhaft hellsichtiges Erleben, und die höhere Stufe der Inspiration, wo ich auch verstehe, was ich sehe, dass die beide da zusammenkommen. Die liegen beide drinnen in den althebräischen Texten und namentlich im Text der Genesis drinnen. Und daher gibt es also ganz, ganz, ganz zutreffende Bilder, und es ist zugleich bis zu einem gewissen Grad eine Sprache noch, das ist der Unterschied nämlich zum Sanskrit, das auch viel stärker an das Wachbewusstsein appelliert, des Menschen. Also das Sanskrit ist eigentlich hauptsächlich gedacht, indem man sich vertieft in die Sprüche und sie möglichst als Mantra sogar nimmt. Das heißt, es 100-mal rezitiert, in dem Klang lebt und eigentlich immer mehr in eine Traumsphäre kommt, dabei das Ich ausschaltet. Und dann kommt man in das Erleben hinein, aber in einen völlig traumhaften Zustand. Beim Althebräischen ist das nicht, sondern da ist eigentlich angestrebt, dass man auch im Grunde relativ wach und nüchtern dabei bleibt und das beobachtet. Also das Ich kann da dabei bleiben. Auch wenn es im Althebräischen natürlich mehr das Gruppen-Ich noch war, noch nicht das einzelne Individuelle, aber das wird dadurch vorbereitet. Es ist ein ganz anderer Wachheitsgrad damit verbunden. Und es ist auch verbunden, dass diese Texte dann letztlich auch im wahrsten Sinne des Wortes verstanden werden können. Das heißt, sie sollen eigentlich auch den Intellekt, unseren Verstand so weit erziehen, dass der Verstand diese geistigen Zusammenhänge bewusst ergreifen kann und in ihrem Zusammenhang eben versteht. Das war ja die große Mission auch des hebräischen Volkes, mit Abraham beginnend im Grunde. Also Abraham gilt so als mit Recht als der Urvater des eigentlich hebräischen Volkes, weil bei ihm diese Verstandesfähigkeit mit großer Kraft aufbricht, herauskommt, wie sie vorher noch nicht so stark da war. Und was auch daran liegt, hängt zusammen bis in die physische Konstitution hinein, also dass einfach gewisse Gehirnpartien auch ausgebildet sind entsprechend, um diese Verstandestätigkeit zu entfalten, nicht wahr? Wir brauchen für die Verstandestätigkeit durchaus unseren physischen Leib und das Gehirn auch, also ohne dem geht's nicht. Für dieses traumhafte Hellsehen, das alte traumhafte Hellsehen, brauche ich das nicht dazu. Da löse ich mich gerade davon, da schaue ich, dass ich mich ganz lockere vom Leib. Aber hier wird vorbereitet, die Beziehung zum Geistigen auch dann zu finden, wenn ich absolut vollkommen im Körper drinnen stecke, also absolut verkörpert bin. Und trotzdem aber im Verstand jetzt mit Hilfe des Verstandes trotzdem das Geistige sozusagen denken kann. Das bereiten die Hebräer vor und letztlich ist das etwas, was wir ja auch brauchen, wenn wir die Anthroposophie betreiben. Also zumindest ist das eine Ebene davon. Und Steiner hat ja immer gesagt, man kann die Dinge, die er jetzt in seinen Vorträgen sagt, in seinen Schriften festlegt, man kann sie mit unserem Verstand verstehen, wenn man nur will. Es ist mühsam, weil es ist völlig ungewohnte Dinge, also man muss sozusagen querdenken oft gegenüber dem, was heute verbreitete Meinung ist, aber man kann es zumindest verstehen. Man kann zwar auf die Art nicht neue, hellsichtige Erkenntnisse finden, aber man kann das, was gegeben wird, in seinem Zusammenhang verstehen und kann zumindest sagen, ja, das ist mir plausibel, das ist eigentlich gar nicht unlogisch im eigentlichen Sinn und es macht mir manche Dinge erklärlich, die mir vorher rätselhaft erschienen sind. Also wenn man den nötigen Willen aufbringt, kann man das. Das heißt, niemand hat eine Ausrede zu sagen, nee, ich bin ja kein Hellseher, ihr könnt es mir dafür erzählen. Nein, man muss nicht Hellseher sein, um die Dinge verstehen zu können. Ich meine, wenn man dann Ja oder Nein dazu sagt, das ist nur ein anderes Kapitel, aber verstehen kann man sie. Also man kann nicht einfach sagen, nee, es ist lauter blödes Zeug. Ich meine, das sagt man dann, wenn man den Verstand nicht genügend angestrengt hat, muss man ganz deutlich sagen. Ich meine, man kann es verstehen, dann kann ich immer noch mich ablehnend dazu verhalten, keine Frage. Aber verstehen kann man es. Also die sagen, das ist überhaupt ein unverständliches Kauderwelsch, haben halt den Verstand nicht genug angestrengt. Das kann man ganz dezidiert sagen. Und das beginnt eben bereits wirklich mit den alten Hebräern, also insbesondere mit Abraham und dieses besondere Leibesgefäß, möchte ich sagen, das also diese Verstandestätigkeit ermöglicht, also insbesondere die damit verbundene Gehirnbildung, aber letztlich ist das was durch den ganzen Organismus wirkt. Das wird ja dann im jüdischen Volk durch Vererbung sozusagen weitergegeben, beziehungsweise noch hochgezüchtet im Grunde, könnte man sagen. Darum spielt ja das Vererbungsprinzip so eine wichtige Rolle, gerade im Jüdischen.
Die dritte Mutter haben wir noch nicht,
das ist richtig. Also wir haben das Shin, dann haben wir als nächstes das Alef und dann haben wir das Tav, das T. Das ist, na Blödsinn, nicht das Tav, eben jetzt ist man gleich was falsch vorkommen. Nichts ist Taf. Entschuldigung. Das Mem. Das M eigentlich. Das Mem. Und zwar genau in der Reihenfolge eigentlich gehört es. Es fängt eigentlich mit dem Shin an. geht übers Aleph weiter und geht dann zum Mem. Und zwar, was bedeuten die drei Mütter? Die drei Mütter bedeuten, das Shin, den alten Saturnzustand, diese alte Wärmewelt, die erste Verkörperung unserer Erde sozusagen. Also dieser alte Zustand, wo nur Feuer da war, das lebt in dem Shin drinnen als Zeichen. Dann geht es weiter, die Entwicklung, die nächste Verkörperung ist die alte Sonne. Da kommt jetzt zur Wärme dazu das Licht einerseits, andererseits das Luftelement. Und Aleph steht also für diese alte Sonnenwelt. Da offenbart sich jetzt das Licht und es kommt das Luftelement dazu und Aleph steht in der Kabbala auch für das Luftelement daher. Und dann, nach der alten Sonne, kommt der sogenannte alte Mond. Da verdichtet sich das Materielle jetzt noch weiter von der Luft bis zum Wasser. Es wird also flüssig. Und nach oben hin entsteht der sogenannte Klangäther, die Sphärenharmonie, kann man sagen. Das sind die Kräfte, die dann weisheitsvoll beginnen zu ordnen, diese ganze Mondenwelt. Also die Mission des alten Mondes ist ja sozusagen, diese weisheitsvolle Ordnung in die Natur hineinzubringen. Das sind die Klangätherkräfte, die da drin, die Musik der Sphären sozusagen, die wirken ordnend im ganzen Kosmos, machen ihn eigentlich erst zum Kosmos, denn Kosmos heißt ja auch Ordnung. Also vorher war es eher alles noch Chaos. Auch die alte Sonnenwelt war bis zu einem gewissen Grad noch Chaos. Jetzt wird's Ordnung. Ordnung, also wo jedes Einzelne mit dem Ganzen richtig zusammenpasst und zusammenarbeitet sozusagen. Und diese alte Mondenwelt, die wird repräsentiert durch die dritte Mutter, durch das Mem. Mem, das auch mit dem Wasserelement in Verbindung gebracht wird in der Kabbala. Das sind also die drei Mütter. Und dann, das sind also drei dieser 22 Buchstaben, dann gibt es sieben sogenannte Doppelte, die heißen deswegen doppelt, weil sie weich oder hart gesprochen werden können. Also das B im Bereshit, das haben wir schon öfters gehabt, dass das auch als W gesprochen werden kann, da ist es noch nicht so verfestigt, da ist es noch mehr in Tätigkeit begriffen. Und da gibt es also sieben solche Doppelte, die entsprechen den sieben Planetensphären. Und dann gibt es 12 Einfache. Na, die 12 Einfachen entsprechen den 12 Tierkreiskräften. Das sind also die hauptsächlich gestaltenden Kräfte dann. Also so wird eigentlich aus dem ganzen Kosmos heraus einerseits die Sprache, die Schrift geboren und andererseits bildet sich in ihr ab, wie eben der ganze Kosmos und die Erdenwelt aus dem ganzen Kosmos heraus entsteht. Also für den alten Hebräer ist das eigentlich das Gleiche. Die Welt wird aus dem Wort heraus geschaffen. Und im Wort kann es daher auch am besten beschreiben oder ein Bild davon entwerfen. Das ist sozusagen das kleine Abbild dessen, was im Großen halt im Kosmos vorgegangen ist. Und wir tauchen ein ganz jetzt in das, was die Elohim, also die Schöpfergeister, wirklich erleben, in diesen einzelnen Schöpfungstagen. Also das ist das Bild, das herauskommt. Ja, und da haben wir jetzt einiges besprochen. Also da war diese Trennung von Himmel und Erde, Hashamayim, der Himmel, und Haaretz, die Erde. Das ist in der ersten Zeile noch. Am Ende der ersten Zeile. Am Ende heißt links. Links in dem Fall. Da bin ich jetzt schon so gewohnt. Aber am Anfang war es auch sehr ungewohnt. Und wir haben dann auch kennengelernt, wie Finsternis also herrschte über der Erde und Unordnung herrschte, mit dem haben wir uns beschäftigt, also Haaretz, Hayeta, Tohu, Wabohu, wir haben also besprochen, was dieses Tohu, Wabohu heißt, welche Kräfte da drinnen sind. Das sind im Prinzip gestaltende Kräfte, die wirken in dieser Welt, aber die fangen jetzt erst an zu wirken. Die wirbeln sozusagen noch durcheinander, aber es sind Kräfte, die von außen herein wirken, einerseits in dem Wabohu oder Bohu. Eigentlich haben wir gesagt, heißt es Wabohu, wenn man es ganz genau nimmt. Und im Tohu ist etwas, was aus dem Zentrum ausstrahlt. Also das sind die beiden Pole. Und im Zusammenströmen dieser Kräfte formt sich alles. Dann haben wir gesehen, also Vechoshek, Alpenete, Hom und Finsternis über der Tiefe. Also diese ganze Erdenwelt ist zunächst noch in tiefe Finsternis getaucht. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt noch im Grunde in einer Phase drinnen sind, wo zumindest also hier in diesem Erdendasein wiederholt wird, die alte Saturnwelt bis zu einem gewissen Grad. Und zwar wirklich innerhalb dieses Teils, der sich jetzt als Erde, als Haaretz abgetrennt hat. Weil wir vorher gesehen, das Hashamayim, die Sonnenwelt, die ist schon herausgegangen. Und zurück bleibt jetzt eigentlich etwas, was noch dieses Saturnhafte, dieses alte Saturnhafte, Wärmehafte hat. Kein Licht noch, keine Luft noch, nur Wärme. Im Grunde und Finsternis. Also die alte Saturnwelt ist gekennzeichnet auch durch die Finsternis. Also das heißt überhaupt, überall dort, wo Finsternis auftritt oder in geistigen Zusammenhängen mit Finsternis, von Finsternis die Rede ist, hat es in gewisser Weise immer einen Bezug zu dieser alten Saturnwelt. Dort ist der Ursprung der Finsternis. Nicht im bösen Sinne zunächst. Also das kann dann böse werden, wenn also zu viel Finsternis sich hineinmischt. Aber andererseits ist die Finsternis auch immer notwendig, um auch etwa unser Erdendasein aufzubauen. Nicht wahr? Später, wenn es dann heißt, es sprachen Elohim, es werde Licht, Vayomer Elohim, Yehior, Vayhior. Und es dann weitergeht, Vayar Elohim et Haor Kitob, und es sahen Elohim das Licht, und dass es gut war, also das ist ein bisschen jetzt chinesisch übersetzt von der Grammatik her, also es sahen die Elohim, dass das Licht gut war, dass sie überhaupt das Licht sehen können, dass sie sich ihm gegenüberstellen können, als etwas, das sie beobachten können. Dazu ist nämlich in Wahrheit die Finsternis notwendig. Das Licht erscheint erst an der Finsternis. Die Finsternis ist sozusagen dort das Urstoffliche, könnte man sagen. Diese Urwärmestofflichkeit ist es eigentlich, an der das Licht erscheint. Denn sonst würde man das Licht nicht sehen. Da haben wir oft gesprochen, man kann im Licht leben und sich aus dem Licht heraus gestalten, aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass man es sieht, dass man sich ihm gegenüberstellen kann. Und das war das Wichtige, also auch jetzt im letzten Vortrag, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Elohim überhaupt die allerersten sind im ganzen Schöpfungsprozess, und zwar jetzt nicht nur im Zuge der Erdenschöpfung, sondern im Zuge dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde, Schöpfungsgeschichte, Beginn, Bereshit, Bara Elohim und so weiter. Jetzt, wo die Elohim sagen oder sprachen, es werde Licht, und die Elohim sahen das Licht und sahen, dass es gut war, in dem Moment entsteht eine ganz neue Bewusstseinsform, die es vorher noch nicht gegeben hat. Eine neue Art des Bewusstseins, nämlich das, was wir im weitesten Sinne als Gegenstandsbewusstsein bezeichnen können, dass wir uns etwas gegenüberstellen können. Dieses Bewusstsein erwerben sich jetzt die Elohim zunächst einmal. Weil vorher alle anderen Bewusstseinsformen, die es vorher gegeben hat, und zwar auch bis in die höchsten Hierarchien hinauf, waren so, dass man nicht zwischen einem Innen und Außen unterscheiden konnte. Erst mit dem Gegenstandsbewusstsein tritt die Möglichkeit auf, eine Innenwelt zu unterscheiden von einer Außenwelt, der ich mich gegenüberstelle. Das beginnt jetzt mit den Elohim, die sind die Ersten. Allerdings ist es noch kein sinnliches Erleben, wie wir es heute haben, sondern es ist so, dass sich das Ganze ja im Seelischen abspielt, im Seelischen Erleben. Aber Sie können jetzt ganz deutlich unterscheiden sozusagen zwischen Ihrer eigenen seelischen Innenwelt und einer seelischen Außenwelt, der sie sich gegenüberstellen. Und das was sie jetzt gegenständlich sich gegenüber sehen, das ist eigentlich das, was sie als Schöpfung hervorbringen. Das sehen sie eigentlich. Nicht wahr? Die Elohim waren die ersten, die einmal abgetrennt haben, sozusagen die Sonnenwelt oder die Himmelswelt, Hashamayim, von der Erdenwelt, Haaretz. Und diese Erdenwelt, Haaretz, die dunkle, finstere Erdenwelt, dieser abgesonderte Bezirk, sozusagen der Welt, der Seelenwelt, nicht der äußeren noch, sondern der Seelenwelt, dieser abgesonderte Bezirk, das ist eigentlich ihre Schöpfung. Also ganz konkret, diese Erdenwelt eigentlich. Also die ganze Genesis bezieht sich vor allem auf die Schöpfung der Erdenwelt. Natürlich hat das Konsequenzen auf den Kosmos rundherum auch und er wird so angeordnet auch, dass das dazu passt. Aber eigentlich das Zentrum des Geschehens ist unsere Erdenwelt. Das ist sozusagen das Werkstück, das die Elohim hervorbringen. Und dem stellen sie sich gegenüber. Also man müsste sich das so vorstellen, wie man ersinnt innerlich den Plan also für diese Erdenwelt. Und der wird immer konkreter, dieser Plan, immer dichter, so lang, bis ich ihn vor mir stehen habe, ihn sehe vor mir, als etwas von mir unabhängig gewordenes, auch bis zu einem gewissen Grad, auf das ich jetzt von draußen hinschauen kann, sozusagen. Das erleben die Elohim.
Mit dem sie weiterarbeiten
können. Mit dem sie weiterarbeiten können, genau. In das sie ihre Kräfte hineinschicken, in das sie jetzt auch bereits dann, wie soll ich sagen, Dienstboten, könnte man sagen, hineinschicken, die ihr Werk weiterführen unter ihrer Leitung. Also es ist jetzt auch immer so, ab dem Moment eigentlich, wo die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war, ab dem Moment kommt immer mehr als das heraus, dass eigentlich dienende Geister die eigentlichen Ausführungsorgane sind und die Elohim mehr von außen das Ganze betrachten und sozusagen die Ideen unter Anführungszeichen zu dem ganzen Werk geben, aber gar nicht mehr so sehr selber hineingreifen in die Masse, sondern sich bis zu einem gewissen Grad zurückziehen. Und auch darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, dass damit beginnt also aber auch dieser Prozess, dass sich die Götter immer mehr aus dieser Erdenwelt zurückziehen. Das ist eine Notwendigkeit, dass sich das Bewusstsein auch dieser Schöpfergötter, der Elohim, so entwickeln kann, dass es absolutes Gegenstandsbewusstsein wird. Dazu müssen sie sich mit ihrem ganzen Wesen letztlich einmal herausziehen aus der Erdenwelt. Und eben gegen Ende der Erdenentwicklung zu ist es so, dass sie sich völlig davon losgelöst haben und es dem Betrachtend gegenüberstehen können. Dann haben sie für sich die höchste Stufe des Gegenstandsbewusstseins erworben. Und wir haben auch davon gesprochen, dass da wir ja eigentlich unsere Ich-Kraft den Elohim zu verdanken haben, dann liegt da auch der Keim dadurch darin, dass wir auf Erden jetzt dieses Gegenstandsbewusstsein entwickeln können. Also die Elohim sind uns in dem Punkt vorausgegangen, indem sie ihr Ich hinopfern und damit uns den göttlichen Funken geben, dann liegt darin auch der Keim bereits zu dem Gegenstandsbewusstsein. Und da sind wir jetzt schon in einer gewisser Weise fortgeschritten. Aber allerdings auf einem ganz anderen Weg. Weil bei uns hat das Gegenstandsbewusstsein begonnen mit dem sinnlichen Bewusstsein. Also wir stellen uns der sinnlichen Welt gegenüber. Die Elohim machen dasselbe im Seelischen, nicht in der sinnlichen Welt. Sie unterscheiden zwischen seelischer Innenwelt und seelischer Außenwelt. Also die Elohim sehen die Erde nicht so, wie wenn sie mit dem Fernrohr oben stehen täten und dann den Satellit kreisen und jetzt runterschauen. Das machen unsere Astronauten oder was, aber nicht die Elohim. Also die kreisen dann nicht in irgendein Schifferl umeinander und schauen mit dem Fernrohr runter. Also sie sehen unsere Welt nicht sinnlich, sondern von der Seelenseite. Aber da sehen sie sozusagen als Objekt, wenn man will, als Seelenobjekt. Also eine Welt, aus der sie sich selber aber eben herausgezogen haben. Darum können sie sich ihr gegenüberstellen.
Aber haben wir nicht das Gegenstandsbewusstsein nicht nur an den äußeren Dingen, sondern auch uns gegenüber? Also sehen wir uns, haben wir nicht die Möglichkeit, auch uns selbst als Subjekt, aber auch als Gegenstand zu sehen?
Ja, sicher, aber eben heute auch noch hauptsächlich als äußerer Gegenstand, dann verwechseln Sie ja so viel mit dem Körper heute. War, man ist sich selber auch ja ein sehr naheliegender Gegenstand, aber es stimmt schon, wenn wir unserem eigenen Seelenerleben so objektiv gegenübertreten können und was sich darin tut und der besonderen Eigenart einmal zunächst dieses Seelenlebens. Wenn wir vielleicht sogar dann so weit kommen können, auch unsere Gedankenbildung wach zu beobachten und das Erleben zu betrachten, also das, was eigentlich Rudolf Steiner in seiner Philosophie der Freiheit anstrebt, dass wir das erwerben sollen, die Beobachtung des Denkens. Dass wir das lernen sollen. Nicht nur zu denken, sondern auch das Denken, während es entsteht, zu beobachten, was eigentlich sehr schwierig ist. Dann entwickeln wir im Grunde genau die Fähigkeit, ansatzweise zumindest, die Elohim haben. Aber das ist für uns im Grunde jetzt erst im Beginn begriffen. Und wir brauchen gar nicht lange zurückgehen, dass das überhaupt noch fast undenkbar war. Da war das Bewusstsein noch viel zu traumhaft, eigentlich gerade dem eigenen Inneren gegenüber. Also es hat begonnen, indem ich mich gegenständlich von den anderen unterscheide und von den Dingen der Welt unterscheide. Und da bin ich halt jetzt ein anderer Gegenstand, der noch dazu irgendwas in sich erlebt. Aber dem können wir uns entlang noch nicht so objektiv gegenüberstehen, weil wenn wir es könnten, dann würden wir sofort merken, dass in dem, was unser Seelenerleben ist, dass da nicht nur wir drinnen sind, sondern dass da sehr viel anderes auch noch drinnen ist. Nicht nur was unsere Seele durchflutet und von dem wir ja eigentlich auch nur einen blassen Schatten erleben. Also das Seelenleben ist ja eigentlich viel reicher, viel intensiver in Wahrheit, als wir es erleben, weil wir es nur erleben durch die Spiegelung des Gehirns heute. Also das blasst das Ganze sehr stark ab. Also das Seelenleben in seiner vollen Wirklichkeit erfassen wir ja noch gar nicht. Aber selbst wenn wir jetzt nur diesen Schatten nehmen, selbst darin könnten wir, wenn wir dieses Gegenstandsbewusstsein im inneren Erleben schon genügend entwickelt hätten, könnten wir sehr deutlich unterscheiden zwischen seelischen Erregungen in uns, die wirklich aus unserem Ich kommen, und welche, die aus einem ganz anderen Ich vielleicht kommen. Da wirken nämlich die Toten darin, da wirken vielleicht höhere geistige Wesenheiten, namentlich Engelwesenheiten, also insbesondere die Engelwesenheit, die uns begleitet, unser sogenannter Schutzengel, der ist eigentlich dauernd beschäftigt damit, auch in unserem Seelenleben seine Spuren zu hinterlassen. Aber das können wir noch überhaupt nicht unterscheiden. Also wir merken noch gar nicht, was bin ich und wo ist die seelische Außenwelt. Und wenn man einen geistigen Entwicklungsweg jetzt beginnt, das heißt seine geistigen Kräfte durch Meditation und so weiter verstärkt, schult und dann wirklich ein gewisses Erwachen kommt, dann beginnt nämlich genau diese Fähigkeit auch im inneren seelischen Erleben objektivieren zu können, unterscheiden zu können. Nur ist es am Anfang dann die große Gefahr so, oder das ganz normale Erleben eigentlich, dass man sich selbst völlig verliert. Plötzlich merkt man, wie viele andere geistige Wesenheiten da eigentlich in unserem Seelenleben, ja, was wir zumindest gehalten haben für unser Seelenleben, weil im Grunde ist die ganze Seelenwelt in unserem Seelenleben drinnen. Und einen großen Teil verschlafen wir davon natürlich, aber es ist ja nicht so, die Seelenwelt, das ist jetzt was da drin ist, und im Seelischen gibt es nicht so sehr dieses Innen und Außen in Wahrheit. Aber jedenfalls nicht in der Weise, dass das ein Teil in unserem Kopf steckt und der Rest irgendwo anders räumlich ist. Das ist es nicht. Also in dem Moment, wo wir jetzt erleben, diese vielen geistigen Wesenheiten, die um uns sind, dann beginnen wir uns zunächst einmal völlig zu verlieren. Man merkt plötzlich, wo ist das überhaupt? Alles, was ich geglaubt habe, das bin ich alles gar nicht. Und noch dazu, wenn man diese geistige Entwicklung durchmacht, wird man immer wieder in die Notwendigkeit versetzt, jetzt ganz mit dem Erleben in diese anderen Wesenheiten einzutauchen, sich in sie zu verlieren. Und plötzlich ist das eigene Ich scheinbar weg. Also man fühlt sich selbst wie ausgelöscht fast. Das ist die ganz schwierige Phase, durch die man durch muss, wenn man so einen geistigen Entwicklungsweg geht. Man beginnt sich absolut zu verlieren. Das schildert Steiner dann auch sehr deutlich in diesem ersten Mysteriendrama, da in der Pforte der Einweihung, wo dieser Maler da, der Johannes Thomasius, so die ersten Einweihungsschritte durchmacht. Die erste Szene, wo er überhaupt irgendwas in der Meditation erlebt, ist, dass er seine innere Einsamkeit verloren hat. Das heißt, er ist eigentlich in seinem seelischen Erleben nicht mehr allein zu Hause, sondern jetzt alle möglichen anderen geistigen Wesenheiten sind da, namentlich Menschen, mit denen er verbunden war, Tote, mit denen er verbunden war, und sich selbst findet er gar nicht mehr. Und er muss fast zwanghaft eintauchen in diese anderen Wesen. Das ist dasselbe, was wir erleben, wenn wir nach dem Tod durch das sogenannte Kamaloka gehen. Da erleben wir, wenn wir Menschen was angetan haben, dann tauchen wir in deren Erleben ein. Wir erleben also alles, was wir ihnen nämlich seelisch angetan haben, aus ihrer Perspektive plötzlich. Wenn ich sehr stark gekränkt habe oder was, vielleicht wenn ich ein nüchterner Mensch bin, war mir das doch völlig wurscht. Mein Gott, der kränkt sich halt zu Tode von mir aus, ja. Geht es mich an? Oder halt ein Pech gehabt, war er nicht stark genug. Dann, nach dem Tod, erleben wir es aus seiner Perspektive heraus. Das heißt, alle die seelischen Schmerzen, die er erlebt hat, erleben wir. Oder wenn es gar so Sachen sind wie Tierquäler oder was. Ich meine, wenn man nur hernimmt, das professionelle Tierquälen, das die Wissenschaft heute nennt oft. Also die Tierversuche und diese Dinge, also das ja entsetzlich, wirklich entsetzlich ist. Ich frage mich oft wirklich, wie Menschen sowas tun können. Ich meine, ja, sie operieren ihnen dann die Stimmbänder raus, dass sie nicht mehr schreien können, dann hört man es nicht mehr. Aber sie machen also im Dienste der Menschheit und im Dienste des Fortschritts oder sonst was, also wirklich grausame Versuche. Also es geht ja nicht darum, dass man irgendwas Harmloses macht, sondern es sind oft wirklich ganz grausame Dinge. Aber das werden sie alles spüren. Das spüren sie alles nachher. Was das Tier erlebt hat dabei, das erleben sie dann selber. Und wenn man in das alles eintaucht, dann verliert man sich einmal völlig. Man muss sich das vorstellen, wenn das so viele Menschen, so viele Tiere, denen man begegnet ist, mit denen man irgend sowas zu tun hat, in die alle taucht man ein. Das ist auch das Problem im Leben nach dem Tod, wenn man durch diese Kamaloka-Phase durchgeht. Da ist die Gefahr sehr groß, dass man, wo bleibe ich eigentlich? Dass man sich selber überhaupt nicht mehr findet, sondern in 100.000 Personen sich eigentlich zerfranst fühlt irgendwo. Also das ist gar nicht so leicht, dieses Gegenstandsbewusstsein auch im Seelischen sich zu erwerben. Aber es ist völlig richtig, dass wir jetzt, gerade jetzt in unserem Bewusstsein, Seelenzeitalter, das ja doch immer in schon eine gewisse Zeit läuft, also schon das erste Drittel haben wir ja schon im Wesentlichen hinter uns, dass wir jetzt langsam beginnen müssen, eben diese Fähigkeit zu objektivieren, auch im Inneren erleben. Erwerben müssen. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind. Aber gelernt haben wir es zunächst an der äußeren, an der sinnlichen Welt. Und die Elohim haben es halt gleich in der Seelenwelt erlebt und erworben. Die sind nie also bis zur sinnlichen Anschauung heruntergestiegen. Werden es auch nicht. Aber wir machen diesen Weg durch. Also wir fangen ganz von unten an im Grunde. Also dieses Gegenstandsbewusstsein beginnt also wirklich damit, dass jetzt Licht und Finsternis beide als gesonderte Kräfte in der Welt vorhanden sind. Und das wird ja jetzt in der Genesis noch einmal sehr deutlich unterstrichen, wenn es also heißt, dass, also ich wiederhole einmal dieses Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or, also es sprachen Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Dann geht's weiter, Vayar Elohim Et Haor Kitob, und es sahen die Elohim, dass das Licht gut war. Und dann der nächste Satz, das ist der, den wir eigentlich jetzt heute im Kern uns anschauen wollen. Vayabdel Elohim ben Haor uben Chachoshek. Und es schieden die Elohim zwischen dem Licht und zwischen der Finsternis. Also es wird jetzt noch einmal ganz deutlich betont, dass zwischen Licht und Finsternis eine Scheidung stattfindet. Obwohl es beides ja jetzt schon gibt irgendwie. Aber das ist irgendwie noch sehr unübersichtlich, sagen wir mal, wie Licht und Finsternis wirken. Und jetzt kommt es also zu einer deutlichen Scheidung zwischen Licht und Finsternis. Und dann müssen wir uns jetzt einmal die Frage stellen, was denn Licht und Finsternis eigentlich wirklich konkret sind. Man kann es physikalisch irgendwie betrachten, da ist Finsternis die Abwesenheit von Licht, nichts anderes, also eigentlich nichts. Und Licht ist eine elektromagnetische Welle im Sinne der Physik, also das meine ich nicht, sondern wir wollen auf die geistige Wirklichkeit von Licht und Finsternis kommen, und da sind sehr wohl beides wirksame Kräfte, also sowohl das Licht als auch die Finsternis. Also auch die Finsternis hat eine eigenständige geistige Wirklichkeit, und die hängt eben zusammen mit dieser alten Saturnwelt. Also die Finsternis als etwas geistig Wirkliches ist entstanden mit der alten Saturnwelt und ist seitdem eine geistige Kraft, die durch die ganze Entwicklung durchgeht. Und was wir heute als Finsternis, als sinnlich oder als Schatten erleben, ist eben wirklich nur der sinnliche Schatten davon. Aber konkret sind es geistige Kräfte, beides, Licht und Finsternis. Und wenn man es noch konkreter nehmen will, sind es geistige Wesenheiten. Also dem Licht entsprechen gewisse Wesenheiten und der Finsternis entsprechen gewisse Wesenheiten. Denn auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, wenn wir danach fragen, woraus die Wirklichkeit tatsächlich besteht, was der Kern der Wirklichkeit ist, dann ist es nicht das stofflich-materielle, sondern es ist eigentlich der genaue Gegenpol. Es sind Wesen, geistige Wesen, die sind die letzte Wirklichkeit. Geistige Wesen und die Taten, die sie miteinander vollbringen. Aus dem ist die ganze Welt gewoben. Und letztlich auch die ganze Materie, das ganze Stoffliche besteht aus den Taten geistiger Wesenheiten, aus nichts anderem. Bis ins Substantielle hinein. Es gehören natürlich sehr hohe Wesenheiten dazu, um sozusagen die Kernsubstanz, die Trägersubstanz des Ganzen zu geben, also etwa diese Wärmesubstanz, die auf dem alten Saturn als aber ganz finstere, lichtlose Wärme entstanden ist. Ich erinnere da an diese sogenannten Geister des Willens, die Throne, das sind also sehr hohe geistige Wesenheiten, die haben in Form dieser Urwärme des alten Saturns die erste stoffliche Grundlage der Welt geschaffen. Darum heißen sie auch Throne. Sie haben sozusagen den festen Thron den Göttern gebaut. Damals halt nur aus Wärme. Aber heute stecken sie bis ins feste Element auch dahinter. Also mit Wesenheiten haben wir es zu tun. Sowohl beim Licht als auch bei der Finsternis. Und wo die Finsternis angesprochen ist, das ist auch sehr deutlich, dass die Finsternis hier im Schöpfungsgeschehen ist vor dem Licht da. Also zuerst ist die Finsternis da und dann erst kommt das Licht dazu. Also erst dort, wo die Elohim eben sprachen, es werde Licht. Vorher herrscht Finsternis. Und das ist auch durchaus plausibel, weil mit Beginn des Schöpfungsgeschehens wird in gewisser Weise dieser alte Saturnzustand wiederholt. Also diese alte, bloße Wärmewelt, die aber noch ganz finster war und die nicht einmal Luftelement, also nicht einmal was Gasförmiges noch hatte, sondern finstere Wärme. Es war angenehm, wie in einer finsteren, warmen Höhle sozusagen, aber ja, dieses Brigitte, das erste Wort schon, das könnte man eigentlich so als eine noch finstere, warme Höhle fast auffassen. So irgend so ein abgeschlossener Bezirk in der Welt, in der Seelenwelt, wo es schön warm drinnen ist, wo man geborgen ist drin, geborgen in der Hülle. Und da ist es schön warm. Und dann erst später kommt also das Licht dazu. In gewissem Sinne als Wiederholung jetzt des alten Sonnenzustandes, weil bei der alten Sonne, da ist erstmals das Licht entstanden. Also wenn die Elohim sprechen, es werde Licht, dann wiederholen sie damit jetzt dieses alte Sonnendasein, aber auf neue Art natürlich. Also das heißt, wir müssen, wenn wir von Finsternis und Licht sprechen, eigentlich von Wesenheiten sprechen, einerseits die mit der alten Saturnwelt in starker Beziehung stehen, also gerade die mit der Finsternis zu tun haben, und die Lichtwesen sind welche, die vielleicht mehr mit der alten Sonnenwelt zu tun haben. Und wenn wir jetzt hier also sprechen von dieser Wiederholung der alten Saturn- und der alten Sonnenwelt, beziehungsweise überhaupt am Anfang der Genesis schon von dieser Scheidung von Himmel und Erde sprechen, dann heißt das aber durchaus nicht, dass es nicht diese höheren Ätherelemente, also den Lichtäther, den Klangäther, dass es das noch nicht gegeben hätte. Das gibt es schon. Also diese, namentlich der Lichtäther und der Klangäther, die kommen ja aus der alten Entwicklung herüber. Die sind eigentlich schon da. Die gehen ja mit dieser Himmelswelt heraus. Sie spielen jetzt nur in dem Dunklen, was als Erde zurückgeblieben ist, keine Rolle. Aber in der Himmelswelt oben sind sie sehr wohl. Und sogar die neue, die höchste Ätherform, der sogenannte Lebensäther, den aber Rudolf Steiner sehr treffend manchmal auch als den Wortäther bezeichnet, der die höchste Gestaltungskraft eigentlich hat, der entsteht jetzt auch in dem Moment, wo es heißt, im Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Es sprachen Elohim, es werde Licht. Vorher haben sie nicht sprechen können, sozusagen. Vorher waren sie noch stumm, die Elohim. Weil, dass dieses kosmische, schöpferische Sprechen entstehen kann, dazu bedarf es des Lebensäthers. Vorher hat es vielleicht gegeben, sie konnten singen, die Elohim sozusagen, also den Klangäther gab es schon, sie konnten also singen in den Sphärenharmonien, aber sie konnten noch nicht sprechen, also sie konnten es noch nicht so weit artikulieren, den Klang, dass er zum Wort wurde, zum schöpferischen Wort. Was aber die Voraussetzung für die Schöpfung unserer Erdenwelt ist. Weil aus dem Klangäther kann man nur wieder sowas hervorbringen, wie der alte Mond war. Irgend so eine wässrig durcheinander wogende Welt, die aber nicht sich bis in feste Konturen gestalten lässt. Dazu brauche ich den Lebensäther. Der wirkt bis ins Feste gestaltend hinein. Und das, dazu kommt es ja jetzt während der Erdentwicklung. Also dazu mussten die Elohim sprechen lernen, sozusagen. Dazu musste der Wortäther oder Lebensäther entstehen. Und auch davon haben wir schon gesprochen, dass gerade zu diesem Lebensäther, zu diesem Wortäther, naja, das große kosmische Wort der Christus, der Logos selbst, eine sehr starke Beziehung hat. Also in dem Moment, wo die Elohim sprechen lernen sozusagen, wo der Lebensäther als dazu notwendige Kraft vorhanden ist, dann wirkt dadurch auch der Christus. Das heißt, in letzter Konsequenz ist es der Christus, der durch die Elohim schaffend tätig wird, um unsere Erdenwelt zu bauen. Aber das war natürlich den alten Hebräern noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar bewusst. Also davon sprechen sie nicht. Aber Zumindest nicht so unmittelbar. Übrigens etwas Interessantes, dieses Schöpfungswort, also das spielt ja in vielen alten Kulturen eine Rolle, oder man wusste in vielen alten Kulturen, also die Urinder kannten es bereits, die Urperser kannten es. Im Urpersischen zum Beispiel wird das Schöpfungswort, aus dem alles entstanden ist, Honova genannt. Und das ist insofern sehr interessant in Bezug auch auf unsere biblische Schöpfungsgeschichte, denn dieses persische Wort Honova, oder das eigentlich ein bisschen eine verballhornte Form ist, das leitet sich ab von der Ursilbe Hom. Und die haben wir schon kennengelernt. Die kennen wir auch in dem Wort Homo für Mensch. Und wir haben sie ganz konkret kennengelernt, auch in der Schilderung der Genesis. Da steht es nämlich in der zweiten Zeile. Was heißt also, Veharetz hajeta tohu vabohu vechoshek alpene tehom. Dieses tehom, die Tiefe, und also im Deutschen heißt es, und die Erde war wüst und leer und Finsternis über der Tiefe. Über der Tiefe. Mit der Tiefe ist also so die unterste Erdenwelt gemeint. Und diese Tiefe wird genau bezeichnet mit dem Wort hom eigentlich, oder tehom noch dazu. Und das Sprechen der Elohim sozusagen wirkt genau dort hineingestaltend. In diese finsterste, unterste Erdentiefe hinein wirkt es gestaltend. Das ist sozusagen die Substanz, die plastiziert, die durchgestaltet wird. Und wenn also die Perser, die persische Überlieferung vom Schöpfungswort Honova, das sich von Hom ableitet, sprechen, dann erleben sie das Schöpfungswort eben so, wie es gestaltend, plastizierend in dieser, sagen wir mal, Erdenmasse wirkt und sie durchgestaltet. Also wie letztlich der Mensch aus dem Lehm geschaffen wird von mir aus und dann selber das Wort aus sich ertönen lassen kann. Das wird in dem nacherlebt. Ja, jetzt ist also die Frage, wer sind diese Geister des Lichts und wer sind die Geister der Finsternis, zwischen denen hier geschieden wird. Denn es wird jetzt hier zwischen diesen Geistern eigentlich geschieden. Also man könnte sagen, es beginnt hier eine Scheidung der Geister. Das ist ja etwas, was uns als Begriff in einer anderen Beziehung bekannt ist aus der Apokalypse, also wenn es zugeht aufs sogenannte jüngste Gericht, und in der Entwicklung sind wir ja schon drinnen, beginnt die Scheidung der Geister in die Guten und in die Bösen. Hier beginnt also auch eine Scheidung der Geister im Bereich der höheren Hierarchien, also bei den Hierarchien, die unter den Elohim jetzt zumindest stehen, da beginnt also eine Scheidung der Geister, ein Geister des Lichts und Geister der Finsternis. Naja, welche Wesenheiten sind es denn, die unmittelbar unter den Elohim stehen? Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass sie, wenn sie jetzt langsam beginnen, die eigentliche Tätigkeit den Untergebenen zu überlassen, dass sie zunächst einmal die unmittelbar unter ihnen Stehenden ansprechen. Also sie werden nicht gleich da das Fußvolk ansprechen, sondern einmal eine Etage weitergehen. Naja, und unter den Elohim stehen die sogenannten Urengel, die Archai. Oder Urbeginne, wie sie auch heißen. Auf das wird ja sogar hingewiesen in der griechischen oder in der namentlich auch deutschen Übersetzung der Genesis. Weil wenn dort im Griechischen etwa heißt En Archai und so weiter, im Anfang, oder wir sagen im Anfang oder im Urbeginn schufen die Elohim, dann ist da gerade in der deutschen Übersetzung jetzt der Hinweis bereits auf die, oder in der griechischen, auf diese Urbeginne eben, auf die Urengel. Denn die Urengel, das sind auch Wesenheiten, die immer etwas zu tun haben mit der Zeit, mit der Entwicklung. Dazu vielleicht noch zur Erinnerung ein wichtiger Hinweis, die Zeit als solche ist ja überhaupt erst auf dem alten Saturn entstanden. Das heißt, zu fragen auch daher, was war denn davor, ist in gewisser Weise sinnlos. Es gab schon andere Entwicklungen, aber die stehen nicht in einem zeitlichen Verhältnis dazu, in gewisser Weise. Das ist für uns sehr schwer zu begreifen, weil wir uns immer die Zeit so als was vorstellen, was kontinuierlich aus der Vergangenheit in die Zukunft fließt und wo das der Anfang nicht zu sehen ist und das Ende nicht zu sehen ist. Das ist aber die Zeitvorstellung, die wir hier aus unserer sinnlichen Welt gewonnen haben. Und die hat aber insgesamt nur sehr begrenzte Gültigkeit. Also die Zeit hat überhaupt einmal erst begonnen. Nämlich mit dem alten Saturn. Zu einer bestimmten, ja, wie sage ich das jetzt? In einer bestimmten Entwicklungsphase des Saturn ist die Zeit entstanden. Also nicht einmal gleich ganz am Anfang. Das heißt, die ersten Stufen, die sich da abspielen, wir müssen sie zwar nacheinander schildern, also in einer zeitlichen Folge, weil anders können wir halt nicht. Aber eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich ist das zeitlos. Ein zeitloses Geschehen. Also, dass der Zeitbegriff nicht anwendbar ist, heißt aber nicht unbedingt, dass keine Bewegung möglich ist, keine Veränderung möglich ist. Das heißt es nämlich durchaus nicht. Dass wir das so schwer verstehen, hängt wirklich nur mit unserem heutigen Zeitbegriff zusammen. Zum Beispiel bei den alten Völkern in den Mythologien oft ist der Zeitbegriff eigentlich immer so ein zyklischer. Eigentlich die stete Wiederkehr desgleichen. Es tut sich zwar was, es verändert sich was, aber am Ende ist es, stehen wir wieder dort. Es ist so, wie wenn wir einen ganzen Kreislauf durchgehen. Es passiert zwar was, aber eigentlich ist am Ende so, als wäre nichts passiert. Und in gewisser Weise können wir also das, was wir als Ewigkeit auch bezeichnen, als diese Kreisbewegung auffassen irgendwo. Es ändert sich zwar was, aber es ist nicht unverrückbar, was sich ändert, sondern es kehrt wieder in sich zurück. Und weil unser Zeitbegriff hängt sehr auch zusammen mit dem Begriff der Irreversibilität, der Unumkehrbarkeit. Da, was einmal geschehen ist, kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Wenn ich mir Ohrfeige gegeben habe, dann habe ich es ihm gegeben. Aber wenn es mir noch so leid tut, ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Und ich muss auch dann die karmischen Folgen davon tragen irgendwann. Ja, von einer Ohrfeige hält man schon aus, dann kann man locker, aber ist nicht so schlimm. Aber immerhin, also die Folgen sind da. Man kann es nicht mehr ohne weiteres ungeschehen machen. Erst oder zumindest lange Zeit nicht. Solange dieser Zeitbegriff gültig ist, kann man es nicht völlig ungeschehen machen. Ich meine, am Ende der ganzen Entwicklung, nämlich überhaupt dieser siebengliedrigen planetarischen Entwicklungskette, wird alles wieder ausgelöscht sein. Dann sind wir wieder an einem Neubeginn, dann kann wieder eine neue, ewige Bewegung sozusagen beginnen, aber die kann jetzt zu was ganz anderem führen. Das kann sich ja auch so irgendwie drehen oder so. Es ist sozusagen in der Ewigkeit ist jede Bewegung möglich, aber es ist nie so, dass sie irreversibel, dass sie unumkehrbar ist. Ich kann zu allen wieder zurückkehren, ich kann andere Wege gehen, das ist nicht also mit unserem Zeitbegriff so ohne weiteres fassbar. Und selbst wenn ich sage, man kann sich herumbewegen und so, ist das halt auch ein Bild irgendwo. Aber es soll ja nicht so sein, dass man sich jetzt die Ewigkeit als etwas vorstellt, was also erstarrt ist und sich nicht mehr rührt. Und das würde nämlich auch nicht stimmen. In Wahrheit ist also dort, wo das Geistige tätig ist und das Geistige gehört ja der Ewigkeit an, ist unermüdliche Bewegung, das ist also eine rasante Bewegung, die so schnell ist, dass einem eigentlich schon wieder als Ruhe erscheint. Wenn man irgendwas sehr schnell dreht, dann erscheint es, wie wenn eine Ruhe in der Kreis da eigentlich ist, nicht? Wie ein Gegenstand fast. Der Herr Doktor hat das so oft immer geschildert, diesen Versuch, den er in der Schule erlebt hat. Man hat eine Zinke eigentlich genommen, also so eine Gabel und sehr schnell gedreht mit einem Elektromotor. Dann erscheint es schön vom Anschauen her fast wie ein Metallbecher, nicht? Weil so ein Metall eine Zinke. Es besteht nur aus zwei Spitzen im Grunde. Wenn sich das sehr schnell dreht, erscheint es wie ein silberner Becher. Und das geht sogar so weit, dass man wirklich Wasser einfüllen kann. Obwohl es nicht dicht ist eigentlich, es ist kein geschlossenes Gefäß, aber durch die schnelle Bewegung wirkt so. Also, und im Geistigen ist es eben noch ärger, also daher kann das Geistige auch sehr massiv wirken. Und es ist also eine rastlose Bewegung, aber die wie eine Ruhe erscheint. Und wenn ich jetzt gesagt habe, dass die Zeit entstanden ist auf dem alten Saturn, dann möchte ich dazu noch eine Randbemerkung machen. Es ist auch nicht so, dass jetzt dieser Zeitbegriff ab diesem Moment, wo die Zeit entstanden ist auf dem alten Saturn, kontinuierlich anwendbar ist auf das Geschehen. Der Zeitbegriff ist dann einmal für eine gewisse Entwicklungsperiode des alten Saturn anwendbar. Wenn es gegen Ende der Saturnentwicklung zugeht, wo sich der Saturn bereits wieder zu vergeistigen beginnt, also verschwindet aus dem äußeren Dasein. So wie wir, wenn wir sterben, dann durch die geistige Welt gehen, so geht im Großen auch der ganze Planet durch die geistige Welt. In dem Moment, wo er sich zu vergeistigen beginnt, hört auch auf, der Zeitbegriff eigentlich Sinn zu machen in Wahrheit. Wir haben gesprochen davon, dass also dann die ganze planetarische Entwicklung durch ein sogenanntes Pralaya durchgeht. Also eine Ruhephase, wenn man es vom Äußeren her betrachtet. Also da verschwindet es einfach, ist nichts mehr da äußerlich. Alles weg. Alles, was da war, wieder weg, zieht sich in ein rein geistiges Dasein zurück. Aus dem Geistigen gesehen ist es natürlich sehr wohl eine rasante Tätigkeit, die jetzt anhebt. Aber für die ist eben der Zeitbegriff überhaupt nicht anwendbar, unser Zeitbegriff. Also, das heißt, zwischen den einzelnen planetarischen Verkörperungen und auch zwischen den einzelnen großen Entwicklungsstufen innerhalb einer planetarischen Entwicklung, also auch zwischen den großen Entwicklungsstufen unserer Erdentwicklung, ist der Zeitbegriff nicht kontinuierlich anwendbar. Also die Zeit ist alles andere als ein Kontinuum sozusagen, die fließt, durchgehend fließt. Und eben auch hier selbst bei der Betrachtung des biblischen Schöpfungsgeschehens, was ja eigentlich schon mittendrin in unserer Erdentwicklung ist in gewisser Weise, also gar nicht ganz am Anfang steht, sondern mittendrin beginnt. Oder in einer etwas späteren Phase jedenfalls beginnt, nicht gleich am Beginn der eigentlichen Erdentwicklung, ist auch der Zeitbegriff nicht immer so problemlos anwendbar. Also man sieht das da auch manchmal, dass Dinge, wo man sich jetzt sagt, na jetzt kommt es wieder, war das nicht früher schon, wieso kommt es jetzt wieder? Diese Reihenfolge, die der strengen zeitlichen Ordnung entspricht, die ist manchmal durchbrochen. Also das ist auch sehr auffällig. Das liegt einfach daran, weil der Zeitbegriff so richtig erst dann anwendbar ist, wenn also diese Zeitgeister, die Archai, die Urbeginne, die Urengel, also die eine Stufe tiefer stehen, als die Elohim selber, wenn die so richtig mit ihrer Tätigkeit beginnen. Dann, und je mehr die eingreifen, umso mehr macht dann der Zeitbegriff einen Sinn. Und zwar muss man noch was dazu sagen, das ist auch ganz wichtig. Es muss eigentlich zwei Arten dieser Zeitgeister geben. Denn noch konkreter gesprochen ist das Entstehen der Zeit oder die Entwicklung der Zeit daran gebunden, dass Wesenheiten vorhanden sind mit unterschiedlichem Entwicklungsgrad. Das heißt, Die Zeit, wie wir sie kennen, entsteht eigentlich aus dem Spannungsverhältnis von vorangeschrittenen geistigen Wesen und welche, die im Vergleich dazu zurückgeblieben sind. Also wenn alle geistigen Wesenheiten im Gleichschritt marschieren sozusagen und alle gleich gut unterwegs sind, würde die Zeit nicht entstehen. Die Zeit entsteht erst dann, wo manche geistige Wesenheiten voranschreiten, andere zurückbleiben. Und aus den Spannungen, die daraus entstehen, entsteht das, was wir die Zeit nennen. Also das heißt, wenn die Zeitgeister, die Urbeginne, Rudolf Steiner nennt sie öfters auch Zeitgeister, die Gnosis hat sie zum Beispiel, die Gnostiker, also diese geistige Strömung, die so kurz nach der Zeitenwende sehr stark gelebt hat. Die Gnostiker nennen sie zum Beispiel die Äonen. Wenn wir heute von einem Äon sprechen, meinen wir einen langen Zeitraum. Die Gnostiker haben damit noch ganz konkret geistige Wesenheiten gemeint und haben dann genau beschrieben, was die einzelnen geistigen Wesenheiten eben tun im Zuge des Schöpfungsgeschehens, wie sich stufenweise die ganze Schöpfung entwickelt. Und diese Äonen, von denen sie sprechen, das sind nichts anderes als eben diese Archai oder Urbeginne, also die Urengel, die höchsten Engelwesenheiten im engeren Sinn, die unter den Elohim gerade stehen. Und da muss es also regelrecht vorangeschrittene oder vielleicht sogar vorausgeschrittene geben, das sind die Geister des Lichtes, und es gibt welche, die zurückgeblieben sind sogar auf der Stufe des alten Saturn, wo es noch kein Licht gegeben hat. Das sind die Geister der Finsternis, die eigentlichen Geister der Finsternis. Das werden wir dann das nächste Mal noch genau besprechen, also wie die heißen und warum die so heißen und welche Kräfte sie dadurch entwickeln. Es sind nämlich beide sehr wichtig. Also ich kann sie jetzt schon andeuten, die Geister des Lichtes werden Yom genannt, Tag, und die anderen werden Nacht genannt, also die Geister der Finsternis, Laila. Was dann heißt, also Vayikra Elohim Laor Yom, sie nannten das Licht Yom, Velachoshek, die Finsternis, Kara Laila nannten sie Nacht. Laila ist die Nacht, ist ein sehr schönes Wort. Sind aber die finsteren Geister. Sind die finsteren Geister, haben aber ganz wichtige, sehr lebensvolle Aufgabe eigentlich. Obwohl sie auch namentlich jetzt in der jetzigen Phase unserer Erdentwicklung zu sehr starken Widersachermächten werden können, denn letztlich sind das die, oder aus ihrer Mitte kommen auch die, die Rudolf Steiner an anderer Seite als die Asuras bezeichnet. Also die noch größere Widersacher sind als die arimanischen Geister, noch gefährlichere. Aber sie haben aus derselben Gruppe, gibt es also auch welche, die sehr, sehr wichtige und positive Aufgaben zu erfüllen haben. Also es wäre ganz falsch, wenn wir einfach sagen würden, die lichten Geister, das sind halt die Guten, und die Finsternis, das sind die Bösen. Also das ist so ohne weiteres noch nicht zu sagen. Und von einer Scheidung der Geister ist zwar jetzt schon die Rede, denn es schieden die Elohim zwischen Licht und Finsternis, aber es ist noch nicht irgendwo davon die Rede, dass die böse sind. Es ist nicht gesagt. Könnte man höchstens indirekt erschließen, vielleicht weil sie über das Licht sagen, sie sahen, dass es gut war. Über die Finsternis sagen sie nichts Entsprechendes. Sie sagen zwar nicht, dass es schlecht war, aber sie sagen auch nicht, dass es gut war. Aber es ist auf jeden Fall notwendig, denn sonst hätten sie auch das Licht gar nicht sehen können, sich ihm nicht gegenüberstellen können. Dieses Wort Tob, da im Hebräischen, das gut bedeutet, das haben wir ja das letzte Mal auch besprochen, und haben auch davon gesprochen, dass gut und schön da im Hebräischen nicht wirklich voneinander getrennt werden. Also man könnte durchaus auch sagen, und die Elohim sahen, dass das Licht schön war. Das, wir haben auch erklärt, dass allein schon aus dem Bild auch, was sie da ergibt, tobt, Einschlag des Geistigen, das durchschimmert, durch so eine Hülle. O, noch die Sympathiegeste drinnen, also Sympathiekräfte irgendwo. Also das Geistig-Seelische, das durchschimmert wie durch eine Hülle. Das ist das Schöne. Also wenn das Geistige sozusagen an der Oberfläche des Sinnlichen sichtbar wird, könnte man sagen. Im Namen Tobias ist heute das auch, denn Tobias heißt der Gute. Was ist noch wesentlich? Das werden wir vielleicht dann noch brauchen das nächste Mal. Also diese Urengel, diese Archai, also diese Zeitgeister, auch wie man sie nennen kann. Sie haben auch 7 Wesensglieder wie der Mensch. Haben also auch, wenn man so will, einen physischen Leib. Allerdings ist dieser, oder ihr physisches Leib, kann man da schwer sagen, weil es also keine geschlossene Gestalt bildet, sondern in allem, was feurig ist, wärmeartig ist, haben sie ihr physisches heute. Wobei das durchaus so sein kann, dass das sehr verteilt ist. Also nicht, man kann sagen, jetzt in der einen Flamme wirkt der eine Urengel und im anderen Großbrand wirkt der andere Urengel. Also so. Im Waldbrand dann besonders groß. So ist es nicht, aber es kann sich sehr wohl verteilen. Also in was Feuerwegen, was da ist, wirkt der Teil eines Urengels, und was ganz anderes auf dem anderen Ende der Welt wirkt derselbe Urengel drinnen. Und daneben wieder ein anderer mit in derselben Flamme. Also das ist sehr verteilt. Aber sie steigen nur bis zum Wärmeelement herunter, nicht einmal bis zum Luftelement. Und außerdem sind im Unterschied zum Menschen alle anderen Wesensglieder, die sie haben, also den Ätherleib, den Astralleib, das Ich, das Geist selbst, der Lebensgeist, der Geist des Menschen, also das alles haben sie bis zu einem gewissen Grad. Die sind aber alle nicht unmittelbar verbunden mit dem Physischen. Also das heißt, das schwebt darüber. Das schwebt darüber. Das ist für uns sehr schwer vorstellbar. Ich meine, wir haben diesen Zustand für einen relativ kurzen Moment, nämlich dann, wenn wir sterben. Nicht nur, wenn wir sterben, dann verlassen alle höheren Wesensglieder den physischen Leib, der dann als Leichnam zurückbleibt, der hebt sich heraus, weil da geht dann sogar der Ätherleib heraus. In der Nacht, wenn wir schlafen, geht zum Glück nur Astralleib und Ich und alles Höhere hinaus, und im Bett bleibt physischer Leib und Ätherleib. Bei den Archai, bei den Urengeln, bei den Zeitgeistern ist der Dauerzustand eigentlich der, dass ihr physisches, also das Feuerelement, sozusagen wie der Leichnam da unten liegt, nur sie wirken aber eben von außen belebend, formend, gestaltend hinein, wirken darinnen. Das Feuerelement verwest auch nicht so wie ein menschlicher Leichnam. Es verlöscht, vielleicht entzündet sich aber wieder irgendwo, aber die Wärme geht weiter. Die Wärme ist übrigens ein sehr interessantes Thema überhaupt. Also diese höheren Wesensglieder der Urengel, die bei uns hier auf Erden verkörpert sind, die leben bei den Archai alle in der Seelenwelt. Es gibt diese Weltbereiche, es gibt unten die physische Welt, es gibt die ätherische Welt, die seelische Welt, und die Urengel, die Zeitgeister, haben eben bis auf das Physische haben sie alle anderen Wesensglieder in der Seelenwelt. Dort sind sie zu finden. dieses Entstehen der Zeit oder aus der Zeit her entstehen, das ist im Übrigen ja auch was, was in der persischen Mythologie etwas sich findet, also wenn die ganze Schöpfung dort aus dem Ceruane Akarana kommt, aus der unerschaffenen Zeit. Eigentlich ist damit die ganze Tierkreisregion auch gemeint, das ist aber die Region der Ewigkeit. Aus dem her wird es geschaffen. Und auch dort, wenn man sich dann diese Wesenheiten anschaut, die eine Rolle spielen, also die dann so geschildert werden, etwa im Zentavesta, da sind also dann auch die Urengel, die Zeitgeister, sehr wesentlich beteiligt daran. Aber das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ich glaube, jetzt haben wir heute ein sehr kompliziertes Thema durchgenommen einmal und abgerundet. Wir werden dann das nächste Mal noch ein bisschen genauer auf diese beiden Gruppen der Zeitgeister, also auf Yom und Laila eingehen, Tag und Nacht, und auch noch auf den letzten Satz im ersten Schöpfungstag, was das bedeutet, und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag, Yom Echad. Also mit Yom Echad, das können wir jetzt schon wissen, das ist also der erste dieser wesentlichen Zeitgeister. Im Grunde, die sieben Schöpfungstage hängen damit zusammen, dass es sieben führende Zeitgeister auch gibt. Es gibt also die sieben Elohim und darunter gibt es sieben Zeitgeister, die Entwicklung jetzt in die Hand nehmen, die Befehle sozusagen empfangen der Elohim und in die Tat umsetzen. In die Tat umsetzen, indem sie es natürlich auch ihrerseits wieder weitergeben an andere Wesenheiten. Aber die sieben Schöpfungstage ganz konkret haben überhaupt nichts zu tun mit unserem Tagesbegriff natürlich, sondern es sind einfach sieben Urengel, sieben Archai, sieben Zeitgeister, die die Entwicklung machen. Und an jedem dieser Tage ist einer der Zeitgeister der Führende, der hauptsächlich tätig ist. Die anderen helfen ihm aber auch. Also es ist nicht so, dass die anderen schlafen währenddessen, aber der eine gibt dann den Ton an.
Dass dann nicht der erste Tag steht, weil den gibt es ja noch nicht, sondern Tag einer.
Ja, genau. Also ein Tag. Ja, ein Tag, genau. Ja, richtig. Ja, ja.
Dass der dann zum ersten wird in unserem Begriff.
Richtig, ja, richtig. Ja, genau. Genau, so ist es, ja. Ist völlig richtig. Gut, in diesem Sinne das nächste Mal, das heißt das nächste Mal, wenn ich das jetzt richtig überschaue, ist der letzte reguläre Vortrag. Genau, weil dann ist Pfingsten, Pfingstdienstag, also am Dienstag nach Pfingsten ist nichts. Und am 9. Juni ist dann die Generalversammlung. Die wird eher kurz sein, sage ich mal, weil viel Umfängliches gibt es nicht zu besprechen. Wir werden vorher die Kassa machen und im Anschluss daran möchte ich noch so einen Überblick, eine Zusammenfassung und ein bisschen Vertiefung geben zu diesem ersten Schöpfungstag. Also wir werden es schaffen, jetzt diesen ersten Schöpfungstag einmal in dem Semester fertig zu bringen. Und wenn wir dann schauen, dass wir in den nächsten Semestern, werden wir sicher etwas schneller vorankommen mit den Tagen. Also der erste ist der schwierigste, vor allem auch sich in diese Bilder einzuleben. Aber vieles davon ist uns dann schon geläufig und wir müssen dann nicht jetzt jedes Wort immer analysieren und versuchen, das Bild herauszukitzeln. Bei manchen wird es uns dann sofort sehr deutlich sein. Also wichtige Dinge haben wir ja da schon kennengelernt, wo das Puh immer eine Rolle spielt oder das Rrr mit der inneren Regsamkeit und mit dem H zum Beispiel die Beseelung, die drinnen ist, und das O, das die Sympathie, noch das Liebesprinzip ein bisschen hineinbringt in die ganzen Dinge. Das kommt in Metamorphosen immer wieder vor im Grunde. Also das ist auch sehr auffällig, dass diese ähnlichen Laute nämlich sehr oft an entscheidender Stelle wieder vorkommen, ein bisschen anders variiert. Das heißt nichts anderes, dass eine Metamorphose der Bilder stattfindet. Also die haben einen inneren Zusammenhang. Es sind nicht einfach Bilder, die nichts miteinander zu tun haben, sondern die sich auseinander entwickeln. Das ist das Wesentliche und in das sind wir jetzt ein bisschen eingetaucht. Danke für heute. Dankeschön.